Wie reden Sie mit mir? Das ist so ein entrüsteter Ausruf, der einem manchmal über die Lippen kommt. Das Gegenüber hat sich im Ton vergriffen oder etwas völlig Unangemessenes gesagt. Wie redest du mit mir? Das bricht dann aus jemandem heraus, der mit dem, was da gesagt wird, nicht klarkommt oder mit dem Tonfall nicht einverstanden ist. Eigentlich müsste man an so einer Stelle vielleicht sagen, ich fühle mich durch deine herablassenden Äußerungen gekränkt, aber das kann man in dem Moment gar nicht. Und ich bin so einer von denen, mir fällt, wie heißt das, schlagfertig ist das, was mir einfällt, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin oder so. Also ich war bei der Ohrenärztin und habe gesagt, mein Ohr ist zu. Und die sagt zu mir, woher wissen Sie das? Ich war völlig platt. Ich hätte natürlich sagen können, wenn Sie Ihr Fachlatein beherrschen würden, auf der Überweisung steht Cerumen obturans. Und das heißt, der Hausarzt hat da schon reingeschrieben, das Ohr ist zu. Wie reden Sie mit mir? Ich fühlte mich in dem Moment als Patient erstmal sehr klein gemacht. Meine Frau und ich, wir tauschen uns am Esstisch oft über das aus, was jeder so erlebt. Und mindestens einmal in jeder Woche wundern wir uns über das, was in Kommunikation irgendwo schiefgelaufen ist. Und wir hatten auch schon Gespräche in der Landesverbandsleitung, die schwierig waren. Am Ende einer Sitzung haben wir mal gesagt, das war heute so unerfreulich. Wie kriegen wir ein gutes Miteinander wieder hin? Wir sind doch alle Menschen, die zu Jesus gehören und ihm dienen wollen. In Epheser 4, da ist ein ganzer Abschnitt, der sich mit dem Miteinander in der Gemeinde beschäftigt. Und ich lese mal Vers 1. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Und Vers 7, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Vers 15, lasst uns in Liebe wahrhaftig sein, in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen als unserem Haupt. Und dann ab Vers 21, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört und auch verstanden. Ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen mit all seinen trügerischen Leidenschaften endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Belügt euch also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde Jesu. Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Vers 29, redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich, eine Wohltat für alle sein. Sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Vers 31, mit Bitterkeit, Jähzorn, Wut, gehässigem Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Manchmal denken wir, unser Glaube verbindet uns und der Geist Gottes wirkt in uns und er müsste eigentlich alles klar sein. Wenn dann alles klar wäre, dann bräuchten wir diese vielen Abschnitte nicht in der Schrift, die das so konkretisieren. In vielen Passagen seiner Briefe schreibt Paulus konkret, wie Christen leben und miteinander umgehen sollen. Und wenn man ein skrupulöser Mensch ist, wenn man das genau liest und wenn man das ernst nimmt, dann könnte man verzweifeln. Weil man merkt, dass man echt nicht perfekt ist. Oder man verzweifelt an der Gemeinde, wo es trotz allem immer noch so zugeht. Darum, denke ich, steht am Anfang so die Betonung auf der Gnade Gottes, die jedem von uns geschenkt ist und die uns als Gemeinde gegeben ist, damit wir immer wieder darauf zurückkommen und darauf zurückgreifen. Nun ist die Bibel kein Handbuch für Kommunikation und diese kurze Predigt heute Morgen kann ein ganzes Seminar über Kommunikation und Watzlawick und alles, was damit zusammenhängt, nicht ersetzen. Aber so zur Erinnerung ein paar Gedanken dazu. Jesus hat nicht viel dazu gesagt. Es gibt einige Abschnitte im Galaterbrief, im Philipperbrief, Kolosser und auch in den Evangelien finden wir so einzelne Verse dazu. In den Sprüchen gibt es manches, was sich mit dem richtigen Reden beschäftigt. Aber schauen wir mal, was wir besonders aus Epheser 4 und einigen anderen Stellen zusammentragen können. Ich habe mir dabei von Markus Garbers helfen lassen. Er hat 10 Kriterien konstruktiver Kommunikation gefunden und ich habe das jetzt unter diesen großen Titel Heilsame Kommunikation mal gestellt. Da könnte man sicher auch noch eine ganze Menge andere Predigten unter dieses Leitwort stellen. Erstens, Grundhaltung Demut. Ich habe vor einiger Zeit Anne Will gesehen, die Talkshow, und da sind ja dann Politiker dabei und die vertreten ihre Position. Und neulich mal war es so, dass der eine sagte, da weiß ich noch nicht, wie ich das bewerten soll. Ja, habe ich selten gehört in der Sendung, dass einer mal sagt, ich weiß noch nicht, was für eine Meinung ich dazu habe. Da verdeckt einer seine Unsicherheit nicht, sondern gibt zu, mir fehlen noch Informationen. Wer hochmütig ist, der meint, alles besser zu wissen. Der meint, ich kenne schon alles. Und wer demütig ist, der schätzt sich richtig ein und der weiß, dass er als begrenzter Mensch auch falsch liegen kann. Wer demütig ist, kann auch andere Meinungen ertragen. Und sogar Verständnis für schlechtes Verhalten aufbringen. Ich bin ja auch nur aus Gnade gerettet. Das heißt nicht, dass ich schweigen soll, dass ich alles tolerieren muss, dass ich alles widerspruchslos hinnehmen muss, aber dass ich mich einordne. Teamarbeit funktioniert eigentlich nur da, wo alle so ein mehr oder weniger schon gelernt haben, demütig zu sein, sich selber zurückzunehmen und nicht sich selbst absolut zu setzen. Ein zweiter Wesenszug, der unsere Kommunikation bestimmen soll oder kann, die Sanftmut, Freundlichkeit, Wertschätzung. Können wir mal weitergehen? Das war die Grundhaltung der Demut. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Ja, was man so an Bildern halt so findet, wenn man nach diesen Stichworten sucht im Internet. Welchen Klang hat für euch das Wort Freundlichkeit? Für mich ist das so eine Wortverbindung, ein freundlicher älterer Herr. Also so harmlos und unauffällig, nicht gerade erstrebenswert. Ein Wörterbuch erklärt freundlich so, im Umgang mit anderen aufmerksam und entgegenkommend, liebenswürdig. Eine andere Erklärung ist, Allgemeiner Sprachgebrauch und Sozialpsychologie bezeichnen mit Freundlichkeit das anerkennende, respektvolle und wohlwollende Verhalten eines Menschen, aber auch die innere wohlwollende Geneigtheit gegenüber der sozialen Umgebung. Das Gegenteil ist die Feindseligkeit oder Aversion. Das klingt für mich schon so ganz stark in Richtung Wertschätzung. Und wenn ich das mit dieser Tiefe verstehe, dann denke ich, ist die Freundlichkeit eine ganz wesentliche Eigenschaft. Seid miteinander, begegnet einander freundlich. Mir hat jemand von seiner Gemeinde erzählt, ich gehe jetzt schon seit Jahren zum Gottesdienst. Aber beim Kirchcafé hinterher stehe ich nur rum, keiner spricht mich an, keiner fragt, wie geht's dir, was machst du? Ich denke, wenn das so ist, dann fehlt da an dieser Stelle die Freundlichkeit. Ich kenne freundliche Menschen, die ihre Wertschätzung anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Und die sind eine Wohltat. Die haben eine Aura von Wärme. Die haben einen Blick für die Fähigkeiten anderer, beziehen die in ihre Überlegungen mit ein, in die Aufgaben mit ein. Und die sehen andere nicht als Befehlsempfänger, sondern als Mitarbeiter. Die bemerken, was andere tun, die sagen Danke. Die erwähnen öffentlich auch die verborgenen Dienste. Wann warst du zum letzten Mal freundlich, wertschätzend? Hast dich etwas für etwas bedankt, was dir zugute gekommen ist? Wenn es länger als eine Woche her ist, dann kannst du es ja vielleicht mal für die nächste Woche vornehmen. Freundlich, wertschätzend zu sein. Mein freundliches Wesen kann die Stimmung einer ganzen Gruppe verändern und prägen. Meine ernst gemeinte Wertschätzung und mein Interesse am anderen zeigen wirkliche Liebe für ihn. Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann gehen wir weiter, dass wir ertragen, statt persönlich nehmen. Habt Geduld miteinander. Verrückt, oder? Dass das schon vor 2000 Jahren ein Problem war, bei den ersten Christen, die noch so vom Feuer der ersten Überzeugung gelebt haben, dass man Schwierigkeiten damit hat, die anderen zu ertragen. Und wenn ich die anderen nicht ertrage, dann greife ich sie an oder ich laufe weg. Ich kann mir Konstellationen vorstellen, wo die Aufforderung ertragt euch gegenseitig zu viel fordert. Situationen, wo jemand sagt, das geht über meine Kräfte, ich nehme mich hier raus. Sonst werde ich krank. Epheser 4, Vers 2 ermutigt uns dazu, das nicht zu früh zu sagen. Es ist realistisch, dass wir in der Gemeinde auch einander ertragen müssen. Und das kann besonders dann relevant werden, wenn Kritik geäußert wird. Ein Jugendleiter erzählt, ich habe Kritik immer sehr persönlich genommen. Das ändert sich gerade jetzt erst, weil meine Identität in Jesus fest wird. Ich kenne meine Berufung und meine Begabung. Ich weiß, dass ich an dem Platz bin, wo Jesus mich sieht. Ich weiß, dass er mich liebt und ich nicht aufgeben soll. Deshalb kann Kritik mich nicht mehr persönlich so erschüttern, sondern ich prüfe, was der andere auszusetzen hat und behalte nur die sachlichen Tipps dahinter. Mit dieser Haltung kann ich merkwürdig destruktive Kommentare und Persönlichkeiten in der Gemeindearbeit viel besser ertragen. Schön, dass, wenn das ein Jugendleiter schon so früh lernt. Was kann der mitnehmen in seine weitere Entwicklung? Aber er hat schon so früh gemerkt, wo kommt das her, dass ich andere ertragen kann, wenn meine Identität in Jesus fest wird. Viertens, offen und ehrlich. In dem Zusammenhang ist das eine ganz steile Aussage. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Wir sind nicht länger wie unmündige Kinder, wir sollen zu Christus hinwachsen. Und davor steht, wie das geschieht, lasst uns wahrhaftig sein in Liebe. Ich glaube, Paulus war sich dessen bewusst, dass er zwei ganz große Sachen nebeneinander stellt und miteinander verbindet, Wahrheit und Liebe. Kriegen wir das hin? So, denk an die letzten zwei Wochen. Deine Worte, deine Taten, war alles zu 100% Wahrheit und zu 100% Liebe? In Liebe wahrhaftig sein, das ist ein Balanceakt. Und manche fallen auf der Seite der Wahrhaftigkeit runter und sehen nur das, was richtig ist. Und die präsentieren die Wahrheit knallhart. Andere fallen auf der anderen Seite runter. Tun alles, um den Frieden zu erhalten, weil sie denken, diese Harmonie, das ist dann Liebe. Und dass die anderen auf der Wahrheit beharren, das ist völlig unbiblisch. Es ist ein Balanceakt. Und je nachdem, wie wir so persönlich gestrickt sind, müssen wir die andere Seite auch in den Blick bekommen und versuchen, uns einander anzunähern und unser Verhalten auf dieses Niveau zu heben. Tobias Teichen sagt, was du tolerierst, förderst du. Wenn du merkst, ich müsste mit meinem Bruder oder einer Schwester dringend ein Gespräch suchen und ihm oder ihr ehrlich sagen, dass das Verhalten in die falsche Richtung geht, dann tu das. Sei mutig und sage bedacht und ehrlich, was du denkst, aber mit der nötigen Portion Liebe und Demut. Voltaire soll gesagt haben, nicht wahr, alles, was wahr ist, muss gesagt werden, doch alles, was gesagt wird, soll wahrhaftig sein. Und dann kann es konstruktiv werden. Fünftens. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft. Manche Leute sind gut darin, humorvolle Bemerkungen zu machen oder ironische Bemerkungen zu machen oder sarkastische Bemerkungen zu machen. Wo wird es hässlich? Das gute Wort ist nach Epheser 4, 29 eins, was weiterhilft und allen wohltut. Demnach sind die hässlichen Wörter die, die nicht weiterhelfen und wehtun. Humor kann Spannung lösen. Ironie auch. Sarkasmus. Wie wirken Bemerkungen über persönliche Unzulänglichkeiten, die einer nicht verändern kann? Es gibt Wörter wie Messer, die verletzen, Wörter wie Gift, das lähmt. Paulus ist radikal. Wir sollen schon vorher darüber nachdenken, was unsere Worte bewirken oder anrichten können. Wird es den anderen ermutigen? Wird es ihn aufbauen? Wird es ihn voranbringen? Wird es die Gemeinschaft voranbringen oder nur runterziehen? Will ich dem anderen gerade jetzt meine Meinung sagen, weil sich die schon so lange angestaut hat? Oder möchte ich, dass man mir Barmherzigkeit und Gnade abspürt? Überleg dir nicht nur deine Worte, sondern auch das, was sie bei dem anderen anrichten können. Und redet miteinander überlegt und ruhig. Sechstens. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung oder gehässiges Gerede sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Sprüche 17, 27 sagt, wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Hey, hey, diese Aufzählung hat es in sich. Ich erinnere mich an eine Kollegin, die manchmal gesagt hat, komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen ablästern. Und in der Mittagspause musste man dann tatsächlich manchmal dagegenhalten. und andere Kollegen in Schutz nehmen. Und es wurde wirklich manchmal auch denen, die so ein bisschen in ihre Richtung gingen, auch denen wurde es zu viel. Ja, komm nun. Und wie ist es in der Gemeinde? Muss man da auch manchmal ein bisschen ablästern? Die fünf Sachen, die Paulus hier aufzählt, sollen in der Gemeinde nicht vorkommen. Die seien von euch weggetan. Zorn und Wutausbrüche müssen verschwinden, weil sie nicht zu Jesus' Nachfolgern passen. Ein jüngerer Christ als ich schrieb zu diesem Vers: Gerade wenn du ein aufbrausender Typ bist, sind Geduld und Besonnenheit große Baustellen. Salomo gibt in den Sprüchen den Tipp, unsere Worte zu zügeln, also einfach mal auf die Zunge beißen, Lippen zusammenpressen und Fresse halten, bevor meine Worte emotional verletzen. Schrieb ein jüngerer Christ als ich. Also, wenn mich E-Mails oder Nachrichten verletzt haben oder das, was ich gerade im Chat gelesen habe, erstmal eine Nacht drüber schlafen, mich im Gebet bei Gott aussprechen, meinen Zorn und Grimm Gott bringen, damit andere ihn nicht erleben müssen. Ein biblisches Beispiel dafür ist Abimelech. Abimelech und Abraham, das Gespräch und die ganzen Ereignisse werden in 1. Mose 20 berichtet. Da stellt Abimelech Abraham zur Rede. Da geht es um seine Frau, die er als Schwester ausgegeben hat, um sich zu schützen, um sie zu schützen. Ist ein anderes Thema. Und Abimelech hätte explodieren können angesichts dessen, was ihm klar wird. Und er stellt Abraham zur Rede, aber es ist kein zerstörerischer Wutausbruch. Er zeigt, wie er die Sache erlebt hat. Und er wehrt sich. Abraham braucht jemanden, der ihn stoppt, der ihm einen Spiegel vorhält. Und Abimelech wird nicht zum Täter, sondern er fragt, was hast du dir dabei gedacht? Er versucht, Abraham zu verstehen. Und dann bringt er seinen Fehler schnell in Ordnung, Sarah wird zurückgegeben und so überwindet Abimelech das Böse mit Gutem. Der Heide, eigentlich ist doch Abraham der Gläubige, der sich richtig verhalten sollte. Und was tut Gott? Er bewahrt Abimelech vor Sünde und zeigt ihm einen Ausweg und er bewahrt Abraham vor Schaden. Er segnet ihn materiell und gebraucht ihn, um anderen ein Segen zu sein. So konnte eine Situation geklärt werden, weil nicht einfach ein Wutausbruch da war, sondern ein vernünftiges, sachliches Gespräch über eine ganz kritische Situation. Siebtens, vergeben statt nachtragen. Seid zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Jesus hat unsere Sünden ans Kreuz getragen und deshalb wird Gott sie uns nicht nachtragen. Wir Christen sind da manchmal leider anders. Wir sind nachtragend. Wir müssen das lernen, wirklich zu vergeben, den anderen durch Gottes Augen zu sehen, auch wenn wir enttäuscht und verletzt wurden. Da hilft nur der Blick auf Jesus. Er vergibt mir jeden Tag. Er zeigt Mitleid mit meinen Schwächen und distanziert sich nicht von mir. Und von den anderen Bibelstellen möchte ich nur noch drei herausgreifen. Aus Matthäus 18, Vers 15 können wir das Prinzip herauslesen. Kommunikation kann manchmal wirklich nötig sein, sich für unter vier Augen direkt zu entscheiden. Geh zur Person hin, rede mit ihr unter vier Augen. Mit wem reden wir, wenn eine Person sich falsch verhalten hat? Direkt mit dieser Person oder mit anderen? Jesus adressiert hier einen ganz heiklen Bereich in unserem Miteinander, in unserer Kommunikation, aber auch ein heikler Bereich in der Gesundheit unserer Gemeinde. Mit wem reden wir über Fehlverhalten? Wie kommen wir vielleicht zu einer Entscheidung? Und es geht in diesem Kontext ja am Ende darum, eine Entscheidung, dass jemand die Gemeinde verlassen muss. Möchten wir gar nicht so gerne ran. Ich verstehe Jesu Worte nicht so, dass alles Reden über andere verwerflich ist. Mit unseren Ehepartnern oder Freunden reden wir auch über andere Leute, gerade auch darüber, welche Probleme wir mit ihnen haben. Ich denke, das ist ganz normal. Da überprüfen wir auch unsere Emotionen und Einschätzungen. Es ist ein geschützter Raum. Ich kenne einen schwierigen Menschen und es gibt so einen Kreis von Personen, die sich über diesen schwierigen Menschen austauschen. Aber ich habe den Eindruck, das entlastet und sie versuchen dennoch, diesen schwierigen Menschen weiterzutragen und zu unterstützen. Und indem man dann manchmal sagt, na, wie war es wieder? Dann holen beide tief Luft und dann nimmt man sich vor, wir bleiben trotzdem Unterstützer. Jesus spricht in Matthäus 18 von einer anderen Situation. Wenn ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegt, dann ist erstmal diese Person der Adressat für dich. Versuch erstmal, das persönlich zu klären, nicht hinten herum. Mir hat jemand folgende Situation in einer Gemeinde erzählt. Es gab eine Person, die immer wieder andere verletzt hat. Und manche haben dann dieser Person selbst gespiegelt, wie sie das Verhalten empfanden. Aber diese Person war dafür überhaupt nicht sensibel. Und keiner hatte den Mut, nach Matthäus 18 weiterzugehen, diese Person zu konfrontieren. Und so wie das in Matthäus 18 geschildert ist, dann nimmt jemand anders dazu und am Ende sogar die ganze Gemeinde. Und so hat einer nach dem anderen die Gemeinde verlassen und diese unsensible Person fuhr fort mit ihrer Art, verletzte weitere Geschwister und vertrieb sie aus der Gemeinde. Was wäre gewesen, wie viel Schaden hätte vermieden werden können, wenn gleich der Erste hingegangen wäre und gesagt hätte, was du tust, ist nicht in Ordnung. Und wenn diese Person ihr Verhalten dann nicht geändert hätte, wären zwei gekommen und hätten das unsensible Verhalten möglicherweise am Ende vor die Gemeinde gebracht. Wenn du deinen Fehler nicht einsiehst, weil du dein Verhalten nicht änderst, dann hast du mit diesem lieblosen Wesen keinen Platz in der Gemeinde. Aber weil man Angst hatte, eine starke Person zu verärgern, blieben am Ende mehrere Geschwister weg. Ich denke, so könnte man Matthäus 18 auch verstehen. Und manchmal wünschte ich mir, dass wir das in dieser Weise konsequenter anwenden würden. Wobei ich weiß, dass das nicht einfach ist, denn eigentlich möchten wir doch, dass Gemeinde zusammenbleibt. Und wir träumen davon, dass die Liebe Jesu jeden von uns so verändert und so stärkt, dass wir einander ertragen können. Neunter Punkt, zuhören und hineinversetzen. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Nach Sprüche 18, Vers 13. Wenn ich zuhören kann, interessiert sich nicht wirklich für den anderen, sondern ist eigentlich nur an sich interessiert, wünscht sich soziale Interaktion. Wer sein Gegenüber liebt, der hört zu. 100% aufmerksam. 0% Smartphone oder Smartwatch beim Gespräch miteinander. Und wer antwortet, bevor er die Situation richtig eingeschätzt hat, bevor der andere ausreden konnte, der überfährt den anderen leicht und will nur schnell eine Lösung präsentieren. Wenn ich konzentriert zuhöre, dann kann sich der andere geliebt und wertgeschätzt fühlen, weil ich mich für ihn interessiere. Und ein letzter Tipp ergibt sich aus Sprüche 27, Vers 14. Denk an den angemessenen Rahmen. Das wäre jetzt das Zehnte. Ein ganz einfacher Tipp, aber total wichtig für gute Kommunikation. Pass deine Worte der Situation an, sei sensibel dafür, ob dein Gegenüber entspannt oder aufnahmefähig ist oder angespannt. Wir müssen unsere Worte den Situationen anpassen, nicht die Wahrheit weglassen, aber genau überlegen, wann wir wie viel sagen, was ist wirklich angebracht in dem Moment, was kann der andere jetzt aufnehmen. Gerade bei so einem praktischen Thema besteht die Gefahr, denke ich, dass man an so manchen Punkten, oh ja, 5 für den, Nummer 7 für die, Nummer 9 für... Hast du den Eindruck, da ist heute was dabei, was einige andere beherzigen sollten? Vielleicht gibt es ja ein gutes Nachgespräch oder irgendwo anders ein gutes Gespräch, aber es fängt ja immer mit uns selbst an. Was muss ich beherzigen, was besser werden soll? Und wenn wir über Kommunikation nachdenken, wie wenn wir uns heilsame Kommunikation wünschen, dann schauen wir immer als erstes darauf, wie Gott mit uns kommuniziert. Zu unserem Heil. Er hat mit uns klar und liebevoll geredet. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Er sandte Jesus, den treuen Heiland. Da war die böse Sünde. Und Gott ist gekommen, um uns davon zu erlösen. Und das gibt immer wieder Hoffnung, dass auch unsere Kommunikation in der Gemeinde gelingen kann. Amen.